Ich habe fleißige Eltern, die immer gesagt haben, Junge, du musst schnell beim Flur laufen und schaffen, Attacke. Hatte mich tatsächlich, weil mich das ganze Thema interessiert hat, während meiner Anstellungen nebenberuflich selbstständig gemacht mit einem Einzelunternehmen. Netzwerk ist alles, ne? Leute kennen, ändere niemals deine Telefonnummer. Und wir haben tatsächlich den ganzen Tag als kleine Firma unsere Videokonferenz an. Mit dem Gedanken, wenn die Geschäftsidee, die ich hier habe, nicht funktioniert, wie komme ich aus der Nummer nochmal raus? Den sage ich immer, ich nehme euch ernst, erst ernst, wenn ihr mit einer Schubkarre voller Geld bei mir vor der Tür steht.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen und sicher wieder überaus spannenden Folge unseres Podcastes VGSD Story. Die, die uns regelmäßig hören, wissen, wir interviewen Selbstständige. Warum machen wir das? Weil uns das Leben der Selbstständigen interessiert. Wir wollen wissen, warum sind Menschen selbstständig geworden? Warum sind Menschen die Selbstständige geworden mit kleinen Firmen, die sie heute sind? Und wir wollen gar nicht deren Expertenwissen abgreifen, sondern die menschliche Komponente. Das heißt, ich schaue gerne hinter die Fassade. Wer hat unterstützt? Wer hat Dinge verhindert? Und wir haben eine lange Liste an Gästen, die wir interviewen. Wir wollen euch eine große, große Vielfalt auch bieten. Und heute ist bei mir, wie soll ich sagen, ich dachte mal, ich bin energetisch, aber ich habe einen Gast heute, der ist aus meiner Sicht noch viel, viel energetischer. Es ist Philipp Strauch, der eine Firma in Voicefetcher hat. Ich grüße dich, Philipp.
Hey, Lars!
Ich habe auch gelernt, Philipp ist einer, der Guerilla-Marketing macht. Da können wir auch gerne mal drüber sprechen, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Aber auch das soll gesagt werden, es gibt keinen festen Ablauf in unserem Gespräch. Eigentlich so ein paar Fragen, die mir wichtig sind. Ansonsten schauen wir mal, was wir miteinander heute zusammen besprechen können. Mich würde natürlich erstmal interessieren, du sitzt in Berlin-Schönefeld. Das habe ich verstanden.
Das ist richtig. Ich sagte früher immer am kaputten Flughafen. Mittlerweile hat er ja offen und es läuft auch recht gut, wenn das Thema da eingespielt wird. Und Schönefeld ist direkt an der Stadtgrenze zu Berlin. 100 Meter entfernt haben wir Berlin-Neukölln. Gibt so eine Autobahnabfahrt, Schönefeld Süd und Schönefeld Nord. Und dort in der Nähe bin ich beheimatet. Seit 2014. Vorher bin ich in Berlin aufgewachsen. Wir sind Brandenburger geworden.
Ja, also ich sitze direkt in Berlin-Mitte zwischen dem Verkehrsministerium und dem Wirtschaftsministerium. Also insofern, wir sind gut miteinander verbunden, wir sehen uns, wir nehmen aber eben nur die Tonspuren auf, weil das einfach von der Qualität besser ist. Ich experimentiere immer mit Live-Aufnahmen, aber wenn man im Café sitzt, das hat halt viele Störgeräusche und so ist es einfach gut und ich freue mich, dass du ein bisschen Zeit für uns hast, Philipp.
Na, vielen Dank für die Einladung und ich bin ganz gespannt auf die Fragen, die du mir stellst. Ich kenne euren Podcast und vor allen Dingen, ich kenne den Verband, als er neu gegründet worden ist. Spannende Geschichte und eine tolle Lobbyarbeit, die ihr da letztendlich tut, ne? Also viele kleine und mittlere Unternehmen sind gar nicht so repräsentiert. Es gibt den Verband der deutschen Familienunternehmer zum Beispiel als Pendant. Da hast du denn die großen Mittelständler drin oder auch einen Startup-Verband. Aber die haben ja eine viel spitzere Zielgruppe. Und wenn man mal sich anguckt, gibt es so unglaublich viele Selbstständige, die letztendlich den Wirtschaftsmotor Deutschland am Laufen halten. Das sind die Kleinstbetriebe, ne? Correct. 1 bis maximal 10 Mitarbeiter. Das ist also die Näherei um die Ecke, genauso wie irgendwie der Business Coach, als auch Bäckerei, Handwerker.
Oder in Voicefetcher.
Oder so. Ja, wir sind auf dem Weg nach ganz oben.
Also zu deiner Firma kommen wir gleich. Mich würde so ein bisschen dein Werdegang interessieren. Das heißt also, wo kommst du eigentlich her? Was hast du gelernt? Wie war deine Entwicklung, bevor du dich in die Selbstständigkeit, Firmengründung gestürzt hast? Vielleicht kannst du mir ein paar Sachen dazu erzählen.
Okay, soll ich beim Urschleim anfangen?
Kurz und bündig.
Du weißt dann schon, was kommt.
Versuch es mal zu konzentrieren.
Okay, knackig. Ich habe fleißige Eltern, die immer gesagt haben, Junge, du musst schnell über den Flur laufen und schaffen, Attacke. Und habe vor vielen Jahren eine Ausbildung zum Informatikkaufmann gemacht. Ganz klassisch, duale Ausbildung, IHK-Abschluss. Das durfte ich bei der Klassenlotterie Berlin machen. In Berlin hier Lotto 6 aus 49. Und hatte schon, bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, das war, ich glaube, ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht, immer in den Schulferien bei meiner Mutter im Betrieb arbeiten. Und habe mir ein paar Taler verdient, so, weißt du, sparen und pipapo. Und das fand ich immer irgendwie voll cool, wie der Chef, da habe ich immer mit dem Chef da gearbeitet, fand ich immer voll cool. Der hat dann Entscheidungen getroffen und gemacht und jetzt machen wir hier die Produktion und das fand ich immer cool. Habe ich immer coole Bücher gelesen zu Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, was es eigentlich bedeutet, freie Entscheidungen zu treffen und fand das eigentlich irgendwie cool, hatte aber null Erfahrung, ne? Und die kaufmännische Ausbildung mit dem Part IT, die hat mir tatsächlich sehr geholfen, viel Einblick zu bekommen, als auch die Berufserfahrung, die ich anschließend gesammelt habe, sowohl bei Lotto Berlin als auch bei dem Mittelständler, bei dem ich dann angestellt war, einsamer ITler und auch bei der Drohnenfirma, bei der ich anschließend Drohnen quasi verkauft habe. Da sind wir zum Weltmarktführer für Vermessungsdrohnen aufgestiegen. Und in all diesen Betrieben, die ich, wo ich angestellt war, habe ich immer gesehen, da laufen Dinge, die würde ich anders machen. Jetzt kann man ja auch mal sich hinstellen und rumnölen. Entweder man tut es dann direkt und bekommt tatsächlich die Freigabe oder man erarbeitet sich die Freigabe eines Vorgesetzten, eines Inhabers, Geschäftsführer. Lass ihn mal machen. Dazu gehört ja auch ein bisschen Mut, ein bisschen Kampfeslust und so weiter. Und da habe ich mir tatsächlich über die letzten vielen Jahre immer wieder irgendwelche Dinge erarbeitet, ne? Irgendwann hieß es, ja, kannst du kommen, wann du gehst, der wird sowieso Attacke machen. Und habe dann angefangen, tatsächlich zu gestalten. Und das hat mir großen Spaß gemacht, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe kaum mit Selbstständigen in diesen Jahren so Berührungspunkte gab, gerade so im familiären und Freundeskreis, gab so zwei Einzelne, die haben aber oft ihre Stunde verkauft und hatte mich tatsächlich, weil mich das ganze Thema interessiert hat, während meiner Anstellungen nebenberuflich selbstständig gemacht mit einem Einzelunternehmen.
Als was?
Einzelunternehmen, ITler, IT-Dienstleistungen, Lackeks und die Produktidee, die wir heute haben, die gut ankommt, die viel Nutzen bringt, die existiert schon seit meiner Ausbildung. Damals habe ich schon nebenbei Dinge gemacht und Dinge ausprobiert, aber es wollte noch irgendwie keiner kaufen, weil die Prozesse damals anders waren. Und da ist es so gewesen, da habe ich das so ein bisschen vorangetrieben, was bedeutet denn das überhaupt, eine Firma aufzumachen? Was bedeutet dieser Buchhaltungsablauf? Einnahmenüberschussrechnung, wird die ein Begriff sein? Klar. Die habe ich dann selber gemacht, dachte ich, ja, kein Problem. Und habe dann auch tatsächlich auch im Doing dann festgestellt, naja, ist jetzt aber alles irgendwie so ein bisschen ungeil, ja, irgendwie Zettel zu haben und pipapo. Und habe die Prozesse, die ich mir vorher erdacht oder auch in den Betrieben gesehen habe, tatsächlich auch mal nachgespielt, in echt. Mit einer echten Einnahmenüberschussrechnung an das Finanzamt fand ich, gab tolle Softwarelösungen, die einen dabei unterstützt haben, aber in diesem vorgelagerten Prozess, Belege irgendwie einzusammeln, fand das alles irgendwie ungeil und habe dann tatsächlich so Dinge ausprobiert und wie das halt immer so ist, plötzlich ruft dich einer an, den du kennst, Netzwerk ist alles, ne? Leute kennen, ändere niemals deine Telefonnummer. Ja? Irgendwann ruft dich einer an, der vielleicht deine Hilfe braucht, wenn er weiß, was du tust und wenn du deine Sachen gut tust. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass ich unterschiedliche Projektaufträge bekommen habe. Also immer irgendwie so einen Webshop bauen, habe ich zusammen mit Klaus, meinem jetzigen Kompagnon, gebaut. Der läuft noch heute. Und der hat richtig Performance. Da haben wir so eines Framework gehabt. Ist entstanden in so einem Nebenprojekt über diese Einzelunternehmung, die ich hatte, oder die Visualisierung von Produktionszahlen in einem IKEA-Möbelwerk. Jetzt fragt man sich, wie kommt so ein Dude wie ich, der so sich nebenberuflich selbstständig macht, an so ein Ding?
Stimmt.
Ja, Kontakte. Ich habe mal mit einem ich will nicht sagen Sanierer, aber mit einem Manager zusammengearbeitet in einer der Firmen, für die ich gearbeitet habe, der die Bude auf Schwung bringen sollte. Und mit dem hatte ich viel zu tun, weil ich der einsame ITler war, der da mit ERP-Systemen und so weiter zu tun hatte. Und mit dem haben wir Dinge umgesetzt. Und der ist dann irgendwann weg, weil seine Aufgabe erledigt war. Und der ist zum nächsten Job quasi gerannt und hatte mich in Erinnerung, dass ich immer irgendwie eine Lösung finde. Und der rief mich dann an. Und wie ich halt immer so bin, ich kann immer schwer Nein sagen. Habe ich dann Ja gesagt. Und dann stand ich neben Holzpaletten und habe ein ERP-System angezapft. Und dann haben wir so an dieser Produktionsanlage, das war mehrere Kilometer, eben angezeigt, wie gerade die Schichtleistung ist, wie viel heute noch produziert werden muss, damit die Zahlen am Ende stimmen. Und dafür gab es eigentlich so Standardzeug, ja, kannst du einkaufen, nur kostet das ein Vermögen. Und der Manager hat sich gedacht, das kriege ich auch günstiger hin. Ich kenne da einen, der kriegt da bestimmt eine Lösung hin. Und so sind dann die ersten Umsätze tatsächlich gefallen. Nebenberuflich, habe hauptberuflich immer fleißig gearbeitet und habe so Dinge ausprobiert. Ich habe mir selber verwirklicht. Und wie das dann halt so ist, du kannst dir dann andere Komponenten einkaufen für deine Arbeitsplatzausstattung, weil du ja geiles Zeug machen willst. Ja, und was war meine Intention? Ich wollte immer irgendwie die eigene Entscheidung treffen, die Dinge, die andere falsch machen, besser machen, anders machen. Also du kannst ja viele Ideen haben. Umsetzung zählt. Ideen haben alle. Ideen haben viele. Aber es kommt immer auf die Umsetzung drauf an. Und dann musst du es am Ende auch noch nicht nur haben, sondern musst es auch verkaufen können. Und da habe ich meine zweite Leidenschaft tatsächlich drin entdeckt. Ne, das ist, als ob du ein ERP-System einführst. Du musst ja Leute begeistern können. Wenn sie davor Angst haben, einen neuen Knopf zu drücken, dann wird das nichts. Und irgendwie habe ich das so in mir, dass ich gewisse Sachen gut rüberbringen kann. Gepaart natürlich mit einer Menge Berufserfahrung. Also das kommt ja nicht von ganz allein.
Ja, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Das Thema, man muss auch irgendwie Träume und Ideen haben. Und natürlich darf man Träume haben, aber wenn man Ideen hat, dann sollte man versuchen, wenn man das möchte, die auch umzusetzen. Jetzt hast du, so habe ich dich zumindest verstanden, also du warst bei einer Drohnenfirma, du hast verschiedene Stationen neben ihm gehabt, unter anderem auch bei Lotto, habe ich gelernt. Und hast immer nebenbei dir jetzt schon ein paar Euro verdient?
Ja, immer ein paar Euro, so, na, hast du mal.
Warst damit zufrieden? Warst aber immer so, also so sehe ich dich ja jetzt und so habe ich dich ja jetzt kennengelernt, so der energetische Typ. Wie kommt man dann darauf, erstens sich selbstständig zu machen und dann erzähle mir, mit welchem Thema du dich überhaupt selbstständig gemacht hast?
Torschlusspanik.
Gut. Warum?
Also, ich habe eine tolle Frau kennengelernt, die habe ich dann geheiratet. Wir sind irgendwie vorher zusammengezogen, die habe ich geheiratet. Und ja, dann haben wir uns so ein bisschen unser Nest gebaut, ne? Und dann stand plötzlich die Geburt unseres ersten Kindes an und dann hatte ich so ein bisschen Torschlusspanik. Oh, scheiße, ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und es gab auch im Internet einen Haufen coole Leute, die immer tolle Videos gemacht haben zum Thema Selbstständigkeit, auch Bücher und so weiter. Und da kam auch immer wieder drin vor, naja, was kann dir denn passieren, wenn du es nicht ausprobierst? Im schlimmsten Fall, Worst-Case-Szenario, ne? Also ich bin sehr risikofreudig, muss man sagen, auf der einen Seite, habe aber immer gern, ich sag jetzt mal, mehrspurig bin ich unterwegs, um ein Risiko, ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten sagen soll, zu streuen. Zu verteilen.
Nur zu verteilen.
Genau.
Zu verteilen.
Und hatte dann diese Produktidee, die hatte ich ja schon 2008, habe das immer nebenbei so vorangetrieben und wusste dann aber aufgrund der Berufserfahrung und den ganzen Sachen, die wir da gemacht haben, naja, jetzt mal ganz ehrlich, die meisten kochen doch nur mit Wasser, eigentlich alle. Das kann ich auch. Ja, und dann gab es Torschlusspanik, werden die jetzt wann dann? Und dann habe ich halt Firmengründung vorbereitet. So in meinem jugendlichen Leichtsinn, im Holding-Modell hier von Mustervordruck, zack, zack. Und dann dachte ich, machen wir hier mal Businessplan geschrieben und das war schon voll cool. Und dann überlegt, okay, was brauche ich denn tatsächlich, um zu starten? Eigentlich jetzt Software, die wir machen, für Software brauchst du nicht viel, wenn du es selber baust. Okay. Aber trotzdem brauche ich ja noch irgendwie Geld. Und die Thematik, die ich hatte, ich habe viel gearbeitet in der letzten Position, die ich hatte, eigentlich in allen immer. Und da war Zeit ein knappes Gut. Und mit dem Hinblick darauf, dass ich Papa werde, wird die Zeit ja dann noch knapper. Also kam tatsächlich die Entscheidung, okay, Torschlusspanik. Jetzt oder nie. Was soll mir passieren? Ich organisiere mir ein paar Kröten über ein KfW Startgeld, um dann eine gewisse Vorlaufzeit zu finanzieren, um dann zu gucken, ob das, was ich als Produktidee habe, was ich schon tatsächlich in der Hand habe zum Ausprobieren, das so zu vermarkten, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Ja, du hast gegründet, aber du hast dich ja mit einem Thema selbstständig gemacht. Du wirst mir das jetzt gleich erzählen. Was ja nicht zwingend mit dem zu tun hatte, was du vollberuflich gemacht hast. Zumindest habe ich es so verstanden, jetzt aus dem, was du erzählt hast. Du hast Drohnen IT gemacht. So, und dann hast du ein Thema gewählt, mit dem du dich selbstständig gemacht hast. Da würde ich dich bitten, mir das mal zu erklären. Warum dieses Thema? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich mit Thema, ich sag mal, in Voice Fetcher, das musst du uns jetzt gleich mal erklären, was ihr da wirklich tut oder du da tust. Wie bist du auf die Idee gekommen, das als Basis, als Thema deiner Selbstständigkeit zu nehmen?
Ich wusste, dass das Herunterladen von Rechnungen aus Online-Portalen und E-Mails der völlige ökonomische Unsinn ist, wenn das jedes Unternehmen tun muss. Und dafür hatte ich tatsächlich schon Automatismen gebaut, 2008. Es hat nur niemanden interessiert. Und ich hatte im Kopf immer die Thematik, dass wenn ich meine Stunde verkaufe in einer IT-Dienstleistung oder ich programmiere irgendwas im B2B-Sektor, dann bin ich limitiert auf die Stunde, die ich verkaufe. Und das möchte ich nicht, um dann 40, 80 Stunden die Woche Attacke zu machen, um dann limitiert zu sein. Du kannst dieses Limit ja annehmen, indem dein Tagessatz höher ist und du mehr Expertise hast und so weiter und so fort. Für jetzt aber eine klassische Dienstleistung ist das schwierig. Und ein Dachdecker kann auch nicht unbegrenzt pro Stunde verlangen, genauso wenig wie ein Kfz-Mechaniker. Ne? Der steigt dann, weil der Markt einfach so groß ist. Und die Idee war da, mit einem ein Produkt zu haben. Das hatte ich. Also die Idee zu dem Produkt. Ich hatte so erste existierende, funktionierende Lösungen. Und das als Thema zu nehmen, weil ich gesehen habe, über den langen Zeitraum seit 2008 bis 2016 zur Firmengründung, dass dort ein Bedarf entsteht. Du musst dir Folgendes vorstellen. Bis zum Jahre 2011 durften wir in Deutschland ohne elektronische Signatur keine Rechnung per E-Mail versenden. Das hat sich erst geändert im Jahresende 2011. Danach war es in Ordnung, eine Rechnung als PDF-Dokument per E-Mail zu verschicken, sofern du Lieferung und Leistung dann nachvollziehen kannst. Und um diese Zeiten herum, gerade um 2010, 2008, 2009 herum, gab es immer mehr Anbieter wie Telekommunikationsunternehmen, die die Rechnungsstellung nicht mehr per Papier machen. Also ich schreibe sie am Computer, ich drucke sie aus und ich bringe sie per Postbote dann zu meinem Kunden. Das wollte man sich sparen, Kostengründe. Papier einsparen, Druckkosten einsparen, Portokosten einsparen. Nachhaltigkeit, Umweltliebe, kannst du benennen, wie du willst. Am Ende geht es um Kosten. Und man hat damit mit vielen AGB-Änderungen den Kunden plötzlich dazu genötigt, seine Rechnung in einem Online-Portal selber abzurufen. Weil sie kommt ja jeden Monat, mindestens einmal. Und der Kunde muss reingehen, um sie herunterzuladen. Und das fand ich völlig irre. Also, bitte dich, ja. Und das ist aber auch völlig irre, was wir heute tun, dass wir solche Unternehmen, ich nenne es gerne anzapfen, also wir bauen Automatismen, Konnektoren, Schnittstellen zu solchen Unternehmen, oftmals Großunternehmen, und rufen diese Dokumente für einzelne Kunden hochautomatisiert ab, um sie dann hochautomatisiert in den Buchhaltungsprozess zu spielen. Das gab es nicht. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das auch technisch völlig irre ist, was wir tun. Auf der einen Seite möchten das Anbieter nicht. Es gibt durchaus Anbieter, die möchten das, weil sie sehen, okay, da steckt ein Kundennutzen drin. Da ist aber viel auch Überzeugungsarbeit drin, weil das nervt ja. Das ist ja völlig irre. Das muss ja alle anderen auch nerven. Also gerade Unternehmen, die dann jeden Monat ihre Belege in die Buchhaltung spielen müssen, um die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Oder sie machen es einmal im Jahr und dann haben sie am Ende des Jahres Keks, weil sie die Belege nicht zusammengetragen haben. Das war die ursprüngliche Intention, Rechnung aus Online-Portalen automatisch herunterladen.
Lass mich das mal zusammenfassen. Das heißt, also ich kriege Rechnungen von Vodafone, Telekom, was auch immer. da habe ich ein Portal, da kann ich raufgehen, kann mir meine Rechnung als PDF runterladen und dann in meine Buchhaltung laden, wenn ich das will. Ich bestelle bei Amazon oder wo auch immer, bei Genial Lokal im Buchladen Bücher. Ich bekomme eine PDF-Rechnung per E-Mail und diese Rechnung als PDF-Datei muss ich mir ablegen und muss sie dann irgendwie in meine Buchhaltung kriegen. Ich bekomme eine Energierechnung, was auch immer. Deine Aufgabe oder deine Geschäftsidee war und ist mit InvoiceFetcher, da komme ich gleich auch nochmal zu, ist diese Vorgänge zu automatisieren. Das heißt, ich muss weder die PDF-Datei aus meiner E-Mail, wo also die Rechnung dranhängt, ChatGPT, was auch immer, oder eben beim Telekommunikations-Energieanbieter, wo immer ich bin, runterladen, sondern wenn ich mit dir arbeite, mit eurer Firma arbeite, dann gebe ich dir Informationen und du sorgst dafür, dass alle diese Rechnungen, die ich haben will, automatisiert in meinem Buchhaltungsprogramm landen.
Genau, vielen Dank für die Beschreibung. Perfekt. Es ist genau das, was wir tun. Es hört sich jetzt total abstrakt an und tatsächlich ist es auch so, wenn du es manuell machst, jeden Monat, das kannst du wahrscheinlich selber bestätigen, dann frisst das ein bisschen Zeit. Der einzelne Klick, das einzelne Ablegen, das ist ja nur Kosmetik. Das ist ja Ordnung hier, Ordnung da, aber es kostet einfach Zeit. Und in der Regel sparen wir Einzelunternehmen. Du kannst einen Coach nehmen, einen Hypnotiseur, du kannst einen kleinen Handwerksbetrieb mit 2, 3 Mitarbeitern nehmen. Wir sparen diesen Unternehmern, Unternehmerinnen durchaus 5 bis 16 Stunden im Monat. So, das geht natürlich weiter. Hast du eine Unternehmung mit mehreren Mitarbeitern, die haben ein paar Spezialfälle, dann geht es in viele, viele Stunden. Wir haben eine Unternehmung mit vielen Gesellschaften, den sparen wir 1,5 Wochen an Arbeitszeit ein im Monat. Und daran siehst du mal, wie weit verbreitet das ist. Es gibt auch für alles Mögliche ja Portale. Du hast aufgezählt Telefon, Internet, Webseite, ein bisschen Software, Adobe, Amazon. Da gibt da noch ganz andere Sachen. Die Abrechnung über die Nutzung des Nord- und Ostseekanals. Da werden wir beide nie in Berührung mitkommen. Aber es gibt diese Unternehmen, die das brauchen. Ja, und da sparen wir denen durchaus 4 Buchhaltern am Tag 4 Stunden Arbeit.
Naja, ich finde die Idee ja sehr gut, weil ich habe ja unterschiedliche Wege, um an meine Rechnung zu kommen. Die eine ist, ich kriege eine Rechnung per PDF, die muss ich bezahlen. Oder ich kriege eine Rechnung per PDF, die wird abgebucht. Oder ich muss halt mich in irgendeinem Portal, wo auch immer ich bin, anmelden, mir eine Rechnung runterziehen. Ganz oft sind es nicht PDF-Rechnungen, sondern du musst die erst zu einer PDF machen. Und dann muss ich mir die ja ablegen und ich muss die dann mit meiner Buchung irgendwie verknüpfen, wie auch immer. Das heißt, es ist ja eine Vielzahl von Schritten. Das ist der Mehrwert eurer Firma.
Genau, weil wir am Ende mit fast allen in der deutschen Buchhaltungsindustrie auch kooperieren. Das haben wir bei den letzten Jahren aufgebaut. Tatsächlich ist es so, das Sammeln und das Organisieren ist der eine Teil der Automatisierung. Da entsteht schon ganz viel Kundennutzen. Das kannst du einfach einrichten, auf 3, 4 Klicks ist die Sache erledigt. Und der zweite Nutzen entsteht, wenn unser System es automatisch dann in deine Buchhaltungslösung spielt. Das kann ein Vorerfassungssystem sein, das kann eine Online-Buchhaltung sein, das kann aber auch gleich die Software vom Steuerberater sein, worin du dann auch wiederum arbeitest. Das ist ja völlig unterschiedlich. Die Kunden haben unterschiedliche Herangehensweise. Der Mittelständler nutzt oft schon ein Dokumentenmanagementsystem und hat darin Abläufe drin, wie zum Beispiel eine Belegfreigabe über Abteilungen hinweg und auch eine Ablage und erst dann geht es in die Buchhaltung. Und solche Systeme bespielen wir auch. Am Ende geht es darum, dass der Rechnungseingang aus Online-Portalen, E-Mails und Scans so automatisiert ist über uns, über InvoiceFetcher, dass das eigentlich Sammeln und Zusammentragen mit Duplikatsprüfung und Pipapo gar nicht mehr benutzt werden muss, also angewendet wird. Das wird einmal eingerichtet und geht dann sofort in das Zielsystem. Du arbeitest also dann nur noch in deinem Zielsystem. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Belegfreigabetool wie Flowr sein oder Candice. Das kann aber auch ein LexOffice sein, ein Cepdesk, ein Fastbill, ein Scope Visio als Mittelstandssoftware. Das ist völlig egal. Der Kunde gibt den Prozess vor, wo es rein muss. Und dann wird dort drin gearbeitet, weil es macht ja auch Sinn, dass man eine Rechnung in seinem Buchhaltungsprozess nur einmal anfasst.
Ja, ja.
Für eine Erfassung, für eine Bezahlung. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe das ja bei meinen Chefs früher gesehen, der hat er dann da irgendwie einmal die Woche mal so einen Aktenordner, hat sich dann über seine Rechnung geärgert und wieder rumgeflucht, so richtig rumgeflucht, oh, ja, so ein bisschen und so. Und dann ist der einzeln in sein Online-Banking gegangen und hat jede Popelrechnung einzeln im Online-Banking bezahlt. Dann hat er das abgelegt in einen Ordner und dieser Ordner ging dann in die Steuerkanzlei. Und das sind aber alles Belege gewesen, die schon digital erstellt worden sind. Ich habe gesagt, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Gibt es da in diesem Jahr noch nichts? Seid ihr alle irre oder was? Also als ITler, ne, IT-Sicht, kann man Datenbanken, Datenstrom und so weiter. Und tatsächlich hat mal keiner dran gedacht, an solche Geschichten, ne? Und dann ist dieser nachgelagerte Prozess ist ja auch entscheidend. Das ist ja nicht nur das Sammeln und die Zeitersparnis. Der richtige, der richtige Workflow sorgt nochmal für viel erheblicheren Zeiteinsparung im Gesamtprozess. Wir sehen heute noch, obwohl Kanzleien sagen, sie sind digital, dass hier Doppel- und Dreifach Bearbeitung einer Rechnung stattfindet, was auch völlig irre ist. Das liegt aber daran, dass man sich mit den Prozessen nicht auseinandersetzt. Ja. Also wo wird was eigentlich getan und macht es überhaupt Sinn, das genau so zu tun?
Also du hast wirklich die Lücke gefunden, wo was fehlt und etwas, was dich auch selber gestört hat. Also auch etwas, wo du selber davon betroffen bist. Jetzt, wenn ich dich so höre, dann würde ich sagen, ich stelle mir eine Firma vor, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter. Ich vermute, das ist nicht so. Das würde mich interessieren. Also wie groß seid ihr? Wie hast du deine Mannschaft aufgebaut? Und natürlich Invoice Fetcher ist jetzt irgendwie so ein Name, der triggert. Ich bin jetzt noch gar nicht sicher, ob der positiv oder negativ triggert. Er triggert irgendwie, ja, Invoice Fetcher.
Irgendwie ist ja cool. Der ist hat auf was. Der Autobahnrückfahrt. Also da war ich mit meiner Frau im Auto. Wir waren irgendwie in Bayern, ich glaube im Urlaub. Und auf der Autobahn hinter Nürnberg im Stau kam mir die Idee zu dem Begriff. Ja, es hieß früher das Projekt bei mir meinerechnungen.de.
Wow.
Aber ich brauchte irgendwas Cooles und wir hatten damals auch so eine Anwältin und dann hatte ich diesen Begriff und so und dann sagte die, der ist blöd. Ich sage, nee, der ist nicht blöd, der ist voll cool, weil der hat was. Und ich hatte, da gibt's auch diesen Film hier, The Founder und so weiter, ne? Hier mit McDonald's und so. Da kommt ja auch, triggert das auch so raus, dass er sagt, naja, das ist der Name, der leuchtet. Das ist der entscheidende McDonald's.
Bevor du auf deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kommst, würdest du sagen, dass man, wenn man eine Firma gründet und also jetzt nicht als Solo-Selbstständiger ist, sondern wirklich auch eine Firma hat, dass der Name der Firma ein essentieller Bestandteil ist und man sich wirklich Gedanken machen sollte, wie man seine Unternehmung nennt?
Ja, ich habe dazu mal einen schlauen Artikel gelesen. Gerade also aus dem Startup-Bereich gab es früher auch immer eine Welle von Leuten, die haben andere Firmen geärgert. Beispiel, sie haben einen Firmenname gewählt, also GmbH-Name, UG-Name, was auch immer, und dann eine Webseite gelauncht mit dem Produktnamen, also produkt123.de als Beispiel. Und Produktname und Firmenname passen nicht zusammen. Und ich habe gelesen, dass das kontraproduktiv sein kann, weil wenn du in die Presse kommst, werden sie immer den Firmennamen nennen, weil es ja um die Firma geht, nicht unbedingt den Produktnamen. Aber wenn Firmenname und Produktname gleich sind, hast du eine Chance, dass du eine bessere Wahrnehmung in einem Zeitungsartikel zum Beispiel bekommst. Weil der erste Gedanke, der schlaue Gedanke, den ich tatsächlich mal gelesen habe, wo ich den gelesen habe, das weiß ich leider nicht mehr. Der zweite Gedanke war, okay, jetzt hast du einen Firmennamen und du hast eine Webseitenname. Und es gab die Zeiten, gibt es immer noch, dass Unternehmen, die eine Webseite haben, eine Domain, den Begriff aber nicht geschützt haben, dann auf Leute gestoßen sind, die sich den Begriff der Domain schützen haben lassen beim Patentamt. Okay. Und dann ist es vorgekommen, dass Firmen ihre Produkte umbenennen mussten oder gerade auch die Website umbenennen mussten, weil der Name plötzlich geschützt war. Also da so ein bisschen in Geiselhaft
genommen. Ja, ja.
Und entweder zahlst du mir hier eine Ablöse für meine Marke, ja, oder musst du dein Produkt, deinen Firmennamen umbenennen. Und deswegen haben wir relativ zum Anfang Invoice Fetcher auch als Wortmarke eintragen lassen. Und ich hatte einen Freund damals, der hat für sich aus einer Spielerei heraus für seine Webseite ebenfalls eine Marke eintragen lassen beim Patentamt. und jung in meinem dynamischen Leichtsinn. Da habe ich gesagt, doch, das kann ich auch. Ich mache jetzt hier einfach mal so einen Antrag und trage mir so eine Markenberechtigung ein für die unterschiedlichen Klassen, schicke das ab, das kostet ein paar hundert Euro damals, viel Geld, Mensch, haben kein Geld verdient, muss aber sein, um das abzusichern. Heute haben wir eine Wortmarke, die ist in Deutschland, Europa, England und USA quasi eingetragen. Das haben wir dann im weiteren Verlauf mit Fachanwälten tatsächlich getan. Und ist auch irgendwie ein cooles Gefühl. Du hast eine eingetragene Marke, das ist so ein Ego-Thema.
Ein R dahinter, ja klar.
Kannst ein R dahinter schreiben. Müssen auch am Ende darauf achten tatsächlich, dass auch richtig geschrieben wird an richtigen Stellen. Das siehst du oft bei Großkonzernen, wenn die ihre CI haben, wie du das Logo zu benutzen hast. Gerade auch bei unseren Kooperationspartnern müssen wir darauf achten, welche Schreibweise du verwendest. Das hat ja auch alles was damit zu tun. Jetzt heißt die Firma auch so wie das Produkt. Schöne Geschichte. Das heißt, ich kann überall rumlaufen und erzählen, was ich mache. Ich bin der Typ mit den Rechnungen von Invoice Fetcher. Gleichnamige Firma Invoice Fetcher. Also, ne, und wenn du danach googelst, ploppen wir plötzlich auf. Und diese Überlegung hatte ich damals tatsächlich und habe darüber immer sinniert und dann einfach gemacht.
Okay. Wie viele Leute seid ihr?
Im Kernteam sind wir insgesamt jetzt zu viert, also drei Mitarbeiter, Klaus, Katrin, Bastian, alle bekleiden unterschiedliche Bereiche bei uns. Die haben so ihren eigenen Verantwortungsbereich und kümmern sich um die Sache. Wir sitzen alle remote, bedeutet Katrin und Klaus sitzen in Berlin und unser Bastian bei Augsburg in Bayern. Und wir haben tatsächlich den ganzen Tag als kleine Firma unsere Videokonferenz an. Ja, und einfach ansprechbar zu sein für die anderen im Tagesgeschäft, weil wir hier tatsächlich aufgrund unserer Größe und weil wir Kundenservice leben, ans Telefon gehen, Termine wahrnehmen und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch mal Zwischenfragen von Dingen, die Bastian und Katrin nicht beantworten kann, die dann Klaus und ich beantworten müssen, weil wir tief im System drin hängen. Also ich laufe nicht rum und mache hier mit dir nur Podcast, sondern ich sitze hier auch im Schlafanzug und programmiere noch an der eigenen Software rum, an der eigenen Cloud-Software, wie man das heute so schön sagt. Wir wachsen gerade, also wir haben ein tatsächlich strammes Wachstum, weil das Thema organisierter, automatisierter Rechnungseingang für viele immer wichtiger wird, gerade auch wenn du einen digitalen Buchhaltungsprozess hast. Das Thema elektronische Rechnung steht vor der Tür. Dann ändert sich sowieso alles, weil Papierrechnungen dann nicht mehr erlaubt sind. Dann musst du einen strukturierten Datensatz haben. Dazu kenne ich mich seit Jahren eigentlich ganz gut aus, was das am Ende bedeutet. Aber ich sehe ja auch, was draußen am Markt los ist. Also wie viele kleine und mittlere Betriebe darauf noch gar nicht vorbereitet sind, weil sie auch noch gar keinen digitalen Buchhaltungsprozess haben, weil sie den Aktenmappe, den A4-Ordner immer noch ins Steuerbüro fahren und die dann einscannen, wenn überhaupt. Ja, viele buchen ja auch einfach so. Da kommt eine ganze Menge auf uns zu tatsächlich, wenn 3,9 Millionen Unternehmen in Deutschland sich darauf vorbereiten müssen, das zu tun. Spannendes Thema, schon lange beleuchtet in unserem Businessplan. Es gab schon immer irgendwie die Bestrebungen. Bist du ein Großkonzern? Bist du eigentlich gut organisiert? Da gibt es den Rechnungsaustausch über die sogenannten EDI-Schnittstellen. Ja, da passiert das alles schon elektronisch. Die haben sich schon immer irgendwie organisiert, weil die Masse an verarbeitenden Daten einfach zu groß ist, um es irgendwie per Hand klick, klick zu machen. Macht ja gar keinen Sinn. Ist ja auch schlau. Bloß man hat die kleinen und mittleren Unternehmen vergessen, den Taxifahrer, der seine Taxometerabrechnung abrufen muss, also in einem Online-Portal. Das fängt total banal an und endet am Ende dann in der einzelnen Amazon-Bestellung. Genau, also wächst hier tatsächlich klein und mir war immer wichtig im Unternehmensaufbau, das müssen wir irgendwie aus eigener Kraft schaffen. Kein Fremdkapital, also wir haben KfW-Startgeld aufgenommen zum Anfang, eigenes Geld reingebuttert tatsächlich, aber das auch tatsächlich so. Ich sage jetzt mal mit dem Gedanken, wenn die Geschäftsidee, die ich hier habe, nicht funktioniert, wie komme ich aus der Nummer nochmal raus, um meine Familie davor zu schützen, hier etc. Also mit einem guten Job kriege ich bestimmt noch einen Kredit gut abbezahlt. Ne? Deswegen haben wir eine kleine Höhe gewählt, was nicht immer zum Vorteil war, weil jede Entscheidung, die wir hier treffen, muss sitzen. Wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir richtig Bums haben, wo wir eher das Luxusproblem haben. Wir haben mehr zu tun als für eine völlige Attacke. Deshalb suchen wir gerade Unterstützung im Bereich Softwareentwicklung, Bereich PHP, Python, JavaScript und solche Sachen ist eine Stellenanzeige aktuell drauf. Wir wollen das Team tatsächlich erweitern in der Luxusposition, in der wir sind. alle arbeiten remote, das ist ganz entspannt bei uns. Family first heißt es, also hast du hier deinen Kinderarzttermin, dann hast du deinen Kinderarzttermin, ist ja wichtig. Ne? Wenn jetzt irgendwie plötzlich hier out of order bist, naja, dann machst du es halt später. Das ist alles kein Problem. Wir müssen uns ja an die Situation so ein bisschen richten. Fast alle bei uns im Team haben Kinder und deswegen wissen wir auch, wie das so ist als Familienpapa oder als Mutti. Ja. Und deswegen nehmen wir darauf sehr viel Wert, dass die Sachen irgendwie in Einklang gebracht werden. Wir sparen natürlich auch eine Menge Zeit, weil wir eben alle im Homeoffice sitzen. Ob das in den nächsten 10 Jahren immer noch so ist, weiß ich nicht, aber ich profitiere auch sehr stark davon. Wir hatten früher Coworking Spaces, wo wir hingefahren sind und dann musst du einen Parkplatz suchen. Okay, du kommst im Stress quasi in Feierabend und musst dann in der Kita und die Kinder abholen und du stehst plötzlich im Stau. Naja, kann, brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen, hast du erstmal einen Hals. Kostet auch alles viel Zeit. Und deswegen fahren wir mit der Lösung tatsächlich super. Und wir sind ein kleines Team, bewältigen aber eine ganze Menge. Wir haben jetzt hier auf der Datenbank 12.743 Unternehmen, die wir aktiv bedienen, für die wir die Rechnungen organisieren aus Online-Portalen, E-Mails und Scans. Und da passiert natürlich auch eine ganze Menge Support, Einrichtungshilfe, Spezialthemen, ein bisschen Beratung. Und das wickeln wir tatsächlich irgendwie gut ab, weil wir gut auch organisiert sind, ne? Weil jeder seinen Aufgabenbereich hat. Ja, und das ist total abgefahren, dass wir daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell geschaffen haben, ganz viele Stinkefinger im Laufe der Jahre gezeigt haben und gesagt haben, hier, kriegen wir hin, wir brauchen nicht das VC-Geld. Auch wir haben solche Gespräche geführt, aber für uns war immer klar, ja, also wenn wir die Umsätze fahren, dann brauchen wir kein VC-Geld, um irgendwas zu wachsen. Dann wächst das irgendwie von ganz alleine und ich muss nicht 1000% Wachstumsrate im Monat haben. Du musst die Sachen ja auch bedienen können und du musst ja nah am Kundennutzen bleiben. Auch schlaue Sachen, die ich mal gelesen habe, spitz und fokussiert aufstellen. Speerspitze. Werde richtig gut in dieser einen Sache, die ihr tut. Und dann spricht sich das von ganz alleine rum. Das muss man natürlich aushalten können, wenn du das nicht, das weißt du ja vorher nicht. Fand ich auch ganz spannend, diese Sache ausprobieren, dranbleiben. Boah, feine Sache.
Kurze Erläuterung für die, die VC-Geld nicht kennen, also Venture Capital, das heißt also Fremdkapital, was jemand gibt und dann natürlich auch entsprechend Rendite oder so rausziehen will. Jetzt kann ich mir die Frage ja selber beantworten, aber ich stelle sie dir natürlich trotzdem. Du hast ja einen unerschütterlichen Optimismus. Gab es Situationen, Zeiten, Sekunden, was auch immer, wo du gezweifelt hast?
Natürlich. Also ich glaube, jeder zweifelt in der eigenen Selbstständigkeit. In der Aufbauphase hatten wir Themen, wo die Liquidität nicht besonders rosig aussah. Wir haben dann mit Projekten querfinanziert tatsächlich, auch durch eine Querfinanzierung, durch ein Projektgeschäft, haben wir unsere erste Mitarbeiterin, die Katrin, angestellt. Und dann hast du auch so Situationen, wenn der aus deinem Projektgeschäft der Kunde nicht rechtzeitig zahlt. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ja, da hatte ich Themen. Wir haben zwar ein KfW-Startgeld gehabt, aber wir haben auch unsere Themen mit Banken gehabt. Also wir hatten auch mal den Fall, dass uns eine Lastschrift geplatzt ist in einem alten Jahr. Und die ist dann erst im neuen Jahr valutarisch zum alten Jahr quasi geplatzt. Valutarisch war das Konto dann nicht gedeckt und wir hatten so ein paar Vereinbarungen mit der Bank. Und dann haben die wegen 20 Euro uns quasi die Bankkarte gesperrt. Wie gut, dass ich noch ein anderes Geschäftskonto hatte. Ich versuche mit dieser Bank heute keine Geschäfte mehr zu tun. Wir haben umgemünzt. Wir haben jetzt eine tolle Geschäftsbank gefunden, die auch ganz, ich sag jetzt mal, agil, modern, auch mit einem direkten Draht gut ansprechbar ist. Aber wir haben eben 3 Bankkonten und wir werden bestimmt auch noch mal ein 4. haben, um einfach Dinge zu streuen. Jetzt würden die einen sagen, oh, Kosten und so weiter. Ja, das ist einfach so. Und es macht auch Sinn, seine Geschäftsbank so ein bisschen zu prüfen. Also auch mal ein bisschen, ne? Am Ende will die Geschäftsbank auch ein Geschäft machen. Und ich habe auch in dem Metier ganz, ganz viel gelernt, wie man mit so Themen umgehen kann. Ich glaube, wir würden hier Stunden füllen. Aber ich hatte auch noch einen anderen Moment. Das war das Corona-Jahr. als es dann hier losging mit Lockdown und Pipapo, wir hatten hier plötzlich Kunden am Telefon, denen das Wasser bis zum Hals stand und uns am Telefon angeschrien haben, wenn 15,99 Euro, die nicht abgebucht werden konnten von uns in unserem Abo-Geschäft. Und dann saß ich auch hier mit Katrin und wir haben die Leute entgegengenommen, die Kündigung dann verarbeitet und Pipapo. Dann hatten wir natürlich auch Zahlungsausfälle und ich dachte, Mann, wie sollen das jetzt hier weitergehen? Und dann hat mein Team Folgendes gesagt. Philipp, bist ja immer dann ein bisschen sehr emotional und gleich auf Panik. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Zahlen sehen gut aus. Wir tracken relativ viele Geschichten auf unsere einfache Art und Weise. Also Anzahl der Registrierungen und die Upgrades und so weiter, die Webseitenzugriffe. Daraus können wir Schlüsse ziehen. Was passiert denn dann? Und dann haben Klaus und Katrin gesagt, du Philipp, mal ganz ruhig. Wir gucken mal, wie das weiterläuft. Ja, wir haben jetzt hier, den Leuten geht schlecht. Wie wir alle wissen nicht, das geht ein bisschen runter. Aber grundsätzlich ist die Basis da. Der Zustrom von den Zahlen, der sieht eigentlich ganz okay aus. Aushalten. Und dann haben wir das Corona-Jahr irgendwie mit einer Doppelung abgeschlossen. Völlig irre. War zum Anfang des Jahres überhaupt nicht ersichtlich tatsächlich. Und hat bei mir auch Ungefühl reingebracht, wenn du auch in deinem Umfeld siehst, oh, hier ist richtig die Luzi am Brennen. Und so gibt's natürlich für jeden immer Situationen oder ein Deal hat mal nicht geklappt. Also wie oft hatten wir mit großen Unternehmen zu tun, die mit uns tolle Sachen machen wollten und ich bin euphorisch rumgelaufen. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. Ich freue mich erst dann, wenn der Auftrag bestätigt ist. Tatsächlich kennen wir, glaube ich, alle das Thema und sich auch darauf zu verlassen, dass dann plötzlich einer um die Ecke kommt. Da kommt keiner. Solange der Auftrag nicht bestätigt ist, kommt keiner, also machen wir weiter. Und wenn er dann kommt, dann kann er einen Auftrag unterschreiben zum Beispiel, die Bestellung machen oder auch seine Anzahlungsrechnung bezahlen. Und dann geht's weiter. Auch wieder Berufserfahrung. Wie gehst du mit so einer Situation tatsächlich um?
Also aushalten ist ein wichtiges Wort. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann ist das schon wieder irre. Also wir können wahrscheinlich 2 Stunden quatschen. Aber wo geht denn eure Entwicklung hin? Bist du in 7 Jahren ein Multi-Unternehmer mit 20, 30 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen? Was ist dein Plan? Oder was ist deine Idee? Also, oder dein Wunsch sogar? Oder sagst du dir, das Unternehmen, was ich jetzt habe, ist völlig okay? Oder willst du die Weltherrschaft?
Fokussiert mit Weltherrschaft den Eingangsrechnungsmarkt quasi beherrschen. Also, ich stelle mir tatsächlich solche Dinge vor, wie wäre es, wenn jedes zweite Unternehmen in Deutschland den Invoice-Fetcher für seinen Rechnungseingang aus Online-Portalen, E-Mails und Scans, als auch die elektronische Rechnung, die da vielleicht kommen wird, die sowieso am Ende per E-Mail kommen wird oder als Portal-Download oder in irgendeiner anderen Form, über uns in die Buchhaltung gespielt wird. Wir sind zentraler Briefkasten, zentraler Eingangsort. Das stelle ich mir schon vor, weil wir das Zeug dafür haben, weil wir ein sehr fokussiertes und sehr einfaches Produkt haben, was ständig erweitert wird. Also wir haben jetzt heute ist Mittwoch, ja, ne? Gestern haben wir ein Deploy gemacht, wieder neue Funktionen reingebracht, auch Verbesserungen, damit wir noch mehr Performance reinkriegen, dass wir an der Stelle tatsächlich wachsen und vor allen Dingen diese ganzen Portal-Downloads, die wir haben, die ganzen Schmerzen, die Unternehmen haben, die entstehen bei uns aufgrund von Kundenwünschen. Da kommt also eine Apotheke bei uns um die Ecke und sagt, könnt ihr hier nicht von Noveda und Phoenix Apothekenportal mir die ganzen blöden Einzelabrechnungen abrufen? Sagen wir, ja, kriegen wir irgendwie hin. Und dann tun wir das. Dann bauen wir das. Dann machen wir Reverse Engineering. Und wir hatten neulich den Fall, dass uns ein Lieferant angerufen hat und gesagt, ja, wir haben hier gemeinsame Kunden und bei ihnen steht unser Portal auf geplant. Wir würden gerne den Kunden glücklich machen. Was braucht es, damit Sie da jetzt irgendwie loslegen? Sag ich, Ihr Anruf ist für mich so viel wert, der versüßt mir den ganzen Januar. Ich baue Ihnen das zu nächster Woche und jetzt machen wir an der Stelle tatsächlich einige Kunden glücklich und da kommen noch mal mehr dazu. Und dann, das spricht sich auch rum. Und ich möchte gerne so fokussiert bleiben vom Produkt, wie wir sind. Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht und die Prozesse sind hintenrum auch immer irgendwie verschieden. Dazu beitragen, dass sich Unternehmen gut aufstellen, ihren Prozess durchdenken und dann am Ende in der Software arbeiten, was Buchhaltung angeht, wo der größte Mehrwert am Ende entsteht. Und ich will bloß nur zuliefern. Ich positioniere mich hier
als Zulieferer dieser Industrie und wir kooperieren mit allen, wir pflegen mit allen gute Verhältnisse, weil wir ein Problem lösen, was für viele unlösbar erscheint. Und das ist das Steckenpferd, was wir haben. Da steckt ein Haufen Arbeit dahinter, ein Haufen Drama mit Anbietern, die das manchmal nicht wollen und dann doch. Und dann, man kann sich das vielleicht vorstellen, aber es hat mich 5 Jahre Arbeit gekostet, um mit Amazon eine technische Kooperation zum Download von Rechnungen aus Online-Portal per Schnittstelle hinzubekommen. Und das habe ich nur geschafft, weil ich super hartnäckig war.
Da komme ich gleich nochmal zu. Ich habe noch drei Themen, die ganz kurz mit Japan, wir sind schon weit über die geplante Zeit, aber das macht überhaupt nichts. Frage Nummer 1 oder Thema Nummer 1. Was ist mit dem Verkauf deines Unternehmens an Leute, die dir ganz viel Geld geben dafür?
Also ich sag dazu Folgendes, hier kommen immer mal wieder Leute um die Ecke und wollen sich mit uns unterhalten, die auch schon andere Unternehmen in unserem Bereich eingekauft haben, gerade wenn es um Buchhaltung geht. Denen sage ich immer, ich nehme euch erst ernst, wenn ihr mit einer Schubkarre voller Geld bei mir vor der Tür steht. Punkt. Sodass ich dann in den Wald gehen kann, um Holz zu hacken. Und bisher ist noch keiner gekommen. Und ich glaube auch nicht dran, dass einer kommt. Ich meine, wir sind in einer super Position. Ich muss mich am Ende irgendwann entscheiden, ob wir das Unternehmen verkaufen an einen, der das irgendwo integriert, wie auch immer. Oder ob ich es an die Kinder übergebe, ob ich es an die Mitarbeiter übergebe, ob ich es an was auch immer. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wenn ich mich mit Klaus über so eine Dinge unterhalte, sind wir in einer super Position. Wir machen genau das Zeug, worauf wir Bock haben. Wir programmieren jetzt Software, wir stiften Kundennutzen, wir verdienen dabei Geld und verdienen uns unsere Brötchen. Und wenn wir ja am Wochenende eine Runde grillen können, dann sind wir glücklich. Ne? Wenn du ein bisschen in den Urlaub fahren kannst, sind wir auch glücklich. In welche Sphären das tatsächlich geht, kann ich dir überhaupt nicht erzählen. Und wir haben tatsächlich nicht den Fall. Es fragen immer wieder diese Leute an und keiner kommt mit der Schubkarre. Ich schicke dann auch immer den Link aus dem Baumarktshop mit und sage, hier, kannst du genau die bestellen, die hat ein großes Volumen. Das macht vielleicht Sinn. Und es geht immer so rum, das Geplänkel. Also womit ich ein Thema habe ist, und das siehst du ja auch gerade aus dem Startup-Bereich, es geht viel um eine Firmenbewertung. Mit einer Firmenbewertung in deinem Portfolio kannst du andere Geschäfte besichern, Kredite aufnehmen, was auch immer. Und du siehst Unternehmen, die Umsätze machen, aber Milliardenbewertungen haben. Aber da passt es immer nicht miteinander zusammen. Und wenn du dich wiederum mit Unternehmern unterhältst, die hier mit Schweiß und Blut Unternehmen aufbauen, dann sagen die auch, ihr habt da nicht mal alle Tassen im Schrank. Eine Unternehmensbewertung richtet sich ja nicht nach der Zukunft, sondern nach X Umsatz. Wie machst du das jetzt? Vielleicht Gewinnaussicht, wie auch immer. Und das ist völlig abgekoppelt aufgrund auch des vielen günstigen Geldes in den letzten 20 Jahren, muss man mal ganz klar sagen. Und du siehst jetzt, wie im Startup-Bereich plötzlich alle profitabel werden müssen. Das war zum Beispiel immer ein Thema von uns. Also wir können ja nur das Geld ausgeben, was wir auch erwirtschaftet haben. Und wir sind oft an, ich sag immer, auf hart am Wind auf Messers Schneide gefahren, weil die Entscheidungen, die mussten sitzen. Wir haben reinvestiert, so eine Arbeitsplatzausstattung für ein paar tausend Euro, die schaffst du nicht für einen 3,99 € Abo ab. Das funktioniert nicht, ne? Und deswegen kennen wir den Wert, Geld zu verdienen im Verhältnis dazu, irgendwie Geld zu bekommen, weil irgendeiner muss ja die Zeche bezahlen. Über die Leute, die viel Geld, VC-Geld, viele Kredite bekommen haben, die das nicht schaffen zu bedienen, die Wachstumsraten zu bedienen, die Unternehmen, die dann geschlossen werden von den Leuten, die da mitgemacht haben und dann letztendlich gescheitert sind, da hörst du nicht viel. Ja, ja. Das ist immer nur die tolle Story. Und wir wissen auch, wie das abläuft, wenn ein Company-Builder kommt, irgendwo in der Welt ein Produkt kreiert, dann wieder zurückkommt mit dem Produkt, die Produktidee in einem Konzern verkauft, dann ein Gründerteam gecastet wird und die nennt man dann Gründer und dann wird da Geld reingeschoben und dann läuft das durch alle Medien. Das hat aber nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Das hat was damit zu tun, schnell das heiße Bügeleisen weiterzureichen.
Das stimmt.
Nicht unsere Welt. Wir wollen tatsächlich einen Kundennutzen schaffen und wenn du Kundennutzen stiftest, kannst du dafür auch einen Preis verlangen und damit Geld verdienen. Und wir bedienen alles, was unterhalb von Konzernstruktur ist. Jetzt ist es aber auch so, wir haben auch MDAX-Konzerne in der Kundschaft, die über uns Spezialthemen lösen. Ja, ich glaube, diese Ehrlichkeit, die Dinge voranzutreiben, in puncto Kundennutzen. Du stiftest was, du bietest jemandem einen Mehrwert. Das hat viel mehr Bestand und das merken wir auch jetzt. Uns geht's gut. Wir haben keine Entlassung. Wir sind natürlich auch klein eingestellt etc. Wir suchen jetzt Unterstützung, weil wir sehen, okay, der Bedarf ist da. Wir kommen langsam an einigen Stellen nicht hinterher. Ich muss die Engpässe, die ich darstelle, lösen und auch vom Team. Und deswegen werden wir wachsen und zwar nur so, wie wir uns das auch gut erlauben können. Also ich habe jetzt nicht vor, hier in 3 Wochen 100 Leute einzustellen, dann mir dafür einen Kredit aufzunehmen und hier völlige Attacke zu machen, weil ich gar nicht weiß, ob das am Ende auch genauso funktioniert, also so Step by Step. Ja, wir haben dann ein langsameres Wachstum, aber es ist völlig in Ordnung, solange ich meine Grillwurst auf den Grill legen kann.
Super. Thema Nummer 2 von Thema Nummer 3 kommt dann gleich, der Schluss. Thema Nummer 2. Du hast immer das Wort Attacke genommen und ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, du bist so ein Freund von Guerilla-Marketing. Kurz und knapp. Was ist für dich Guerilla-Marketing?
Also wir haben immer kein Geld. Wir sind ja ein Startup. Und da musst du also mit möglichst geringem Mitteleinsatz den größtmöglichen Erfolg hinbekommen. Und ich habe immer so Hirngespinste. Also ja, ich glaube, ich habe dir das im Vorgespräch erzählt. Ich habe hier hinter mir so einen Flugzeugtrolley. Den haben wir uns bedrucken lassen. Und zwar bin ich eingeladen worden zur Tax to Tech. Das ist eine Veranstaltung von Melchior Neumann gewesen. Hat so ein bisschen die Branche miteinander vernetzt. Ja, Contest,
Steuerthemen.
Ja, genau. Hm. Der Melchior. So, und der hat eine Veranstaltung gemacht. Und da wurde ich eingeladen. Voll cool. Und auf diese Veranstaltung, also vielen Dank nochmal, Melchior, falls du das hören solltest, hatte so das Motto, auf zu neuen Steuerhöhen, Otto Lilienthal, also sowas Flugzeug. Und ich bin immer so, habe immer so Ideen und dann gucke ich, ob ich sie umsetzen kann. Auch so ganz spontane Sachen. Alles kein Problem. Meine Frau würde jetzt lachen, weil die hat mir so ein T-Shirt geschenkt. Das hat so eine Geschichte, dass für mich alles kein Problem ist. Und dann kam ich in den einen Abend ungefähr 1,5 Wochen vorher abends auf die Idee, saß mit Bastian in der Firma, Videokonferenz. Wir haben irgendwie Tagesgeschäft gemacht. Sagt Bastian, ich habe hier so eine Veranstaltung. Irgendwie muss ich wieder auffallen. Ich kann jetzt mit meiner Glocke rumlaufen und wieder rumläuten und allen auf den Keks gehen. Aber wie wäre es denn? Luftfahrt, Trolley. Ich habe da mal so eine Firma gesehen, die refurbished, also die rund und erneuert, so eine Trolleys, die du im Flugzeug hast. Bin ich auf die Webseite gegangen und habe gesehen, oh, individuelles Design, super. Okay, was kostet? Oh ja, so um 1.000 Euro, haben wir Budget, tut weh, machen wir, Attacke. Tun wir einfach mal, weil wir verdienen ja jetzt ein bisschen Geld. Dann habe ich das Ding bestellt und mit denen abgekaspert, ob wir da so einen eigenen Druck drauf bekommen. Sagen sie, ja, aber wir brauchen die Druckdaten. Was habe ich gemacht? Ich bin auf so eine Freelancer-Plattform gegangen und habe dort unser Projekt definiert und ein paar Leute angeschrieben und gesagt, hier komm, druck uns mal das Ding, die Begrifflichkeiten drauf. Hier hast du unser Logo, Vektorgrafiken, mach mal. Brauche ich in 24 Stunden. Und hat einer zugesagt, der hat einen Taler extra bekommen, dann haben wir die Druckdateien bekommen, hat uns zugesagt, haben wir das bestellt und dann kam tatsächlich, ich glaube 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn, dieser Trolley geliefert und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du deine Scham, die ich ja grundsätzlich auch habe, wie jeder andere, erstmal wieder ablegen und du fährst jetzt mit Trolley auf diese Veranstaltung. Das Ziel ist, mit allen Leuten, die du da kennst, ein Foto zu machen und dem Trolley drauf und das ist mir gelungen, das sieht man bei LinkedIn. Können wir hier wahrscheinlich unter dem Podcast verlinken.
Wir verlinken das, ja.
Und kam wirklich gut an. Ich hatte eine Aufhänger, ein Foto mit allen zu machen und dann immer schön Invoice-Fetcher-Logo drauf, alles schön. Und in dem Trolley habe ich von Frank Hüpperling seinen Wodka drin gehabt und den habe ich verteilt. Ja, am nächsten Tag habe ich immer noch irgendwie so eine Nachricht bekommen von einem Steuerberater, der die Wodkaflasche in seiner Jackentasche gefunden hat. Und auf der Wodkaflasche war dann Invoice-Fetcher-Aufkleber drauf. Naja, bin ich doch im Kopf geblieben. Du musst der Erste im Kopf der anderen sein und das irgendwie zu bedienen. Entweder mit dem beruflichen Thema, was du bespielst, oder also immer in diesem Kontext. Ne? Und das funktioniert tatsächlich für uns ganz gut, weil wir es vermeiden, Geld für bezahlte Werbung auszugeben, weil du damit auch viel Geld verbrennen kannst. Du kannst damit auch super Erfolge erzielen. Du musst dich ausprobieren, aber ich habe auch Unternehmen schon scheitern sehen, denen das Budget dafür ausgegangen ist. Und dann sind keine Umsätze mehr gekommen. Und wir setzen eher auf andere Kanäle, auf solche Themen. Wir gehen mal auf eine Messe, da machen wir auch ein bisschen Show. Oder eben vor allen Dingen auf Suchmaschinenoptimierung und auf Weiterempfehlungen. Ne? Und wenn du dann hier tolle Aufkleber hast, wie wir, ich bekomme es digital, dann triggert das die Hälfte der Leute. Das ist eine feine Geschichte. Und wenn, dann klebst du das Vorstandsvorsitzenden einfach auf der Messe aufs Revers vom Anzug und dann läuft der da großbrüstig rum.
Krass. Also ich habe ja mal gelernt, bei Marketing 50% setzt in Sand, 50% sind erfolgreich. Du weißt immer im Vorfeld nicht, welche 50% du gerade hast.
Ja. Und wenn du kein Geld hast oder es dir zu schade ist, dieses Geld auszugeben oder zu budgetieren, dann wird das umso schwerer. Und so braucht das jetzt auch echt Zeit, dass wir den ersten kleinen Film produzieren. Weil ich weiß, ein gut produzierter Film, so ein bisschen Werbefilm, so ein bisschen Erklärgeschichte, da musst du ein bisschen Budget in die Hand nehmen. Und das hatten wir einfach die letzten Jahre nicht. Wollte ich nicht freigeben. Wir wollten die Gelder eigentlich in Leute investieren, was wir gemacht haben, in Ausstattung. Und jetzt haben wir einen beauftragt. Kostet eine Stange Geld. Ist ein Risiko. Wir müssen gucken, ob es ausprobieren. Wir müssen aber auch ausprobieren. Aber es ist nicht so, dass wir hier mit der Gießkanne lang gehen können, wie Leute, die 100 Millionen bekommen haben, um zu gucken, okay, funktioniert das nicht. Das muss schon sitzen. Ist ja auch irgendwie das eigene erwirtschaftete Geld. Ich meine, dafür arbeiten wir hier im Team echt hart, dass die Sachen so funktionieren, wie sie laufen.
Ja. Letztes Thema, Thema Nummer 3. Immer so meine Abschlussfrage eigentlich. Du bist jetzt seit etlichen Jahren als Unternehmer selbstständig. Du hast den Sprung gewagt. Du bist zufrieden, dein Unternehmen entwickelt sich. Jetzt haben wir ja auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen. Vielleicht auch ganz am Anfang stehen. Hast du 1, 2, 3 ultimative Tipps für Menschen, die sich auf diesen Weg machen wollen? Auf was achte ich?
Boah.
Ja.
Da kommst du jetzt mit einer Frage. Das ist, ich glaube, da musst du jetzt recht die Wartezeit hier, die ich mal kurz nachdenke, rausschneiden. Also ich hatte ja auch harte Zeiten, also harte Zeiten im Sinne von, ich habe wirklich 7 Tage die Woche gearbeitet, Heiligabend, bis der Weihnachtsmann kam und so weiter. Da hat auch meine Beziehung zu meiner Frau gelitten, die Ehe und so weiter, dass Freunde gesagt haben, oh, ne, der macht hier so völlige Attacke. Und das ist immer ein schmaler Grat zu entscheiden, okay, was ist jetzt wichtiger in dem Augenblick? Als Selbstständiger musst du es lernen, auch mal Nein zu sagen. Wenn du im Urlaub bist und du ein Team hast, vielleicht schon, was Dinge tut, oder auch kein Team, bist alleine und schaufelst dir den Weg frei, dann machst du nichts. Weil es ist auch wichtig, mal runterzukommen. Das muss man aushalten können. Dieses Aushalten können, Nein zu sagen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist bei jedem Selbstständigen wahrscheinlich in den ersten 5 Jahren der Fall. Dann hat man da damit gelernt, umzugehen. Ich mache diese Aufgabe heute nicht fertig, obwohl sie fertig werden müsste. Es bleiben immer irgendwie Sachen liegen. Das kannst du nicht. Du musst schlau priorisieren. Okay, klar. Und es gibt auch Zeiten, wo du dich richtig durchbeißen musst, ja, wo einfach Sachen auf der Strecke bleiben tatsächlich. Das gibt es. Und dann aber wieder den Absprung zu finden. Nein. Jetzt nicht. Jetzt bin ich meine Kinder aus der Kita abholen. Jetzt mache ich irgendwas. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ein zweiter noch.
Fokussiert an der eigenen Sache arbeiten. Also nicht immer die eierlegende Wollmilchsau. Dieses Spitzaufstellen tatsächlich hat sich bei uns als Erfolgsmodell etabliert. Das kann ich mir auch für viele andere Bereiche vorstellen. Da wäre der Beste in deiner Klasse und so weiter und so fort. Das ist ein guter Punkt. Und stell dich, was Bankthemen angeht, immer diversifiziert auf. Und guck so immer, dass du auf ein weiteres Gleis springen kannst, wenn es mal ein bisschen eng wird. Aber die ultimative Sache, und die ist wirklich nicht zu unterschätzen, du kannst ein völliger Nerd sein, ein Softwareprogrammierer oder ein Handwerker, der nur für Holz lebt, Netzwerk, Leute kennenlernen, Leute miteinander vernetzen, das kostet alles viel Zeit, aber das ist super entscheidend. Sich ein Netzwerk an Leuten aufzubauen. Das kann ein Netzwerk unter Lieferanten und Kunden sein. Das kann ein Netzwerk unter befreundeten Unternehmern sein. Das kannst du professionalisieren über Netzwerke. Ich bin in verschiedenen Verbänden und auch Netzwerken Mitglied, wo du auch einen Haufen Leute kennenlernst. Du hilfst den Leuten ja auch untereinander. Ich habe auch Hilfe bekommen um Tipps. Ja, auch in Bezug auf Arbeitszeit etc. Hat mir mal ein Unternehmer einen Gaswasserinstallateur gesagt, naja, also, das funktioniert sonst hier bei mir nicht, aber ich habe hier jeden Mittwoch, mache ich um 14 Uhr Feierabend. dann habe ich eine Verabredung mit meiner Frau. Dann steigt sie mir auf ein Dach und dann brauche ich auch keine Ehe führen. Und das sind auch super wertvolle Tipps und die Leute geben auch diese Tipps, weil die Sparte des selbstständigen Unternehmers, die ist jetzt ja, wie soll ich sagen, exotisch. Es ist eine bestimmte Klasse an Leuten, an Menschen, die etwas bewegen wollen und hier ein Risiko eingehen. Etwas zu erwirtschaften, wo am Ende Steuern, Lohnsteuer und Pipapo bezahlt werden und die das Risiko eingehen, auch zu scheitern. Ja, die was Neues wagen. Davon gibt es ja eigentlich gar nicht so viel im Verhältnis zur Gesamtbevölkerungsanzahl. Das ist eine ganz bestimmte Type. Und wenn du Leute kennst, die das schon durch haben, dann kannst du sie fragen. Und die geben dir alle Auskunft, genauso wie ich immer quasi ein offenes Buch für diese Themen bin und gerne meinen Senf dazugebe, ob jemand das macht oder nicht, ist mir völlig egal. Ich habe meinen Erfahrungswert tatsächlich und kann eigentlich nur jeden darin bestärken, diesen Weg zu tun, aber eben nicht mit der eierlegenden Wollmilchsau, sondern schon fokussiert und für seine Werte auch zu stehen. Ne? Ja, ich habe noch einen anderen Tipp. Ändere niemals deine Telefonnummer. Dich ruft plötzlich irgendeiner an. In der ersten Woche meiner Selbstständigkeit rief mich die Tochter von dem Mittelständler an, für den ich mal gearbeitet habe, und die hat gesagt, Philipp, wir haben gehört, du hast dich selbstständig gemacht. Oh, könntest du nicht mal bei uns vorbeikommen? Und da habe ich tatsächlich im ersten Jahr der Selbstständigkeit mit InvoiceFetcher Projektgeschäft plötzlich gemacht und konnte hebeln mit dem Umsatz, den wir gemacht haben. Super Geschichte. Die waren glücklich, dass sie jemanden hatten, der da über ihre Sachen geguckt hat. Und ich war glücklich, dass ich hier einen quasi konstanten Umsatz pro Woche hatte. Super Geschichte. Und die Leute unterstützen sich dann plötzlich gegenseitig. Ne? Also du bist nicht alleine. Du musst bloß sagen, hier die richtigen Leute kennen und dann wird schon irgendwas passieren.
Vielleicht haben wir einen guten Titel für unsere Podcast-Folge. Du bist nicht alleine und ändere niemals deine Telefonnummer.
Oh, ist es gut.
Philipp, ganz vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verlinken alles das, was du uns schickst, gerne. Ihr findet den Philipp dann also in unseren Shownotes mit all den Links und Zugriffsmöglichkeiten, LinkedIn, was auch immer. Dafür herzlichen Dank. Meine Bitte an euch, die uns zuhören, wäre natürlich, bewertet unseren Podcast, erhöht unsere Reichweite. Wir kämpfen für Selbstständige. Heute habt ihr wieder einen sehr interessanten, energetischen Menschen kennengelernt. Und Philipp, dafür danke ich dir von Herzen. Wünsche dir und deinem Unternehmen alles Gute und wir hören und sehen uns.
Dankeschön, eine völlige Attacke.
Alles klar, mach's gut, das war's. Schönen Tag an euch alle, tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.